Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 1. April, kein Scherz, sondern es ist wirklich schon April. Ich bin Ilonka und wir lesen natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest und ich werde euch die einzelnen Stellen natürlich direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem 5. Buch Mose lesen wir die Kapitel 18 bis 20 aus der Übersetzung Neues Leben. Die Gaben für die Priester und Leviten. Die levitischen Priester und der ganze Stamm Levi sollen keinen Erbbesitz wie die anderen Stämme haben. Die Abgaben der Israeliten von den Opfern, die für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden, sollen ihnen zum Lebensunterhalt dienen. Sie sollen keinen eigenen Besitz unter den Israeliten haben. Der Herr selbst ist ihr Erbe, wie er es ihnen versprochen hat. Bestimmte Teile von den Tieren, die den Israeliten als Opfer gebracht werden, stehen den Priestern zu, und zwar die Vorderkeule, die Kinnlade und der Magen der Schafe, Ziegen und Rinder. Außerdem sollt ihr den Priestern den ersten Teil eurer Getreideernte, eures neuen Weins, eures Olivenöls und eurer Schurwolle geben. Denn der Herr, euer Gott, hat den Stamm Levi aus allen Stämmen auserwählt, damit er für immer im Namen des Herrn diene. Jeder Levit, der in euren Städten wohnt, darf an den Ort kommen, den sich der Herr bestimmt. Dort darf er im Namen des Herrn, seines Gottes, Dienst tun, genau wie seine levitischen Stammesbrüder, die dort bereits vor dem Herrn dienen. Ihm steht der gleiche Anteil an den Opfern und Abgaben zu, auch wenn er noch eine private Einkommensquelle hat. Aufforderung, ein heiliges Leben zu führen. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dürft ihr auf keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, eurem Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager, doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Wahre und falsche Propheten. Der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Genau darum habt ihr den Herrn, euren Gott, gebeten, als ihr euch am Sinai versammelt hattet. Wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören und nicht mehr dieses gewaltige Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Da sprach der Herr zu mir: Sie haben recht. Ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen, und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Ich selbst werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der nicht auf meine Worte hört, die dieser Prophet in meinem Namen verkünden wird. Jeder Prophet aber, der sich anmaßt, in meinem Namen zu sprechen, obwohl ich es ihm gar nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter redet, muss sterben. Nun fragt ihr euch vielleicht: Woran erkennen wir, ob eine Botschaft vom Herrn stammt oder nicht? Wenn ein Prophet etwas im Namen des Herrn vorhersagt und es nicht eintrifft, dann ist seine Botschaft nicht vom Herrn. Dieser Prophet hat eigenmächtig gehandelt und ihr sollt nicht auf ihn hören. Freistätte. Der Herr, euer Gott, wird die Völker, deren Land er euch gibt, schon bald vor euch verjagen. Ihr werdet sie mit seiner Hilfe vertreiben und euch in ihren Städten und Häusern niederlassen. Dann sollt ihr in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch zur Eroberung gibt, drei Freistädte bestimmen. Setzt die Wege, die in diese Städte führen, instand. Teilt dann das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in drei Bezirke. In jedem dieser Bezirke soll eine Freistadt liegen, damit jeder, der einen anderen getötet hat, sich dort in Sicherheit bringen kann. Wenn jemand aus Versehen einen anderen tötet, ohne vorher etwas gegen ihn gehabt zu haben, soll er in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt. Angenommen, zwei Männer gehen in den Wald, um Holz zu fällen. Nun kann es passieren, dass einer mit der Axt ausholt, um einen Baum zu fällen, und das Eisen sich vom Stiel löst und den anderen tödlich trifft. In diesem Fall soll der Betreffende in eine der Freistädte fliehen, um sein Leben zu retten. Wäre die Entfernung zur nächsten Freistadt zu groß, könnte ein aufgebrachter Bluträcher ihm nachjagen und ihn stellen und töten, obwohl kein todeswürdiges Verbrechen vorliegt, denn es war ein Unfall. Deshalb weise ich euch an, bestimmt drei solcher Freistädte. Der Herr, euer Gott, wird euer Gebiet vergrößern, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat, und euch das ganze Land geben, das er ihnen versprochen hat. Dieses Land wird er euch geben, wenn ihr die Gebote, die ich euch heute mitgeteilt habe, gewissenhaft befolgt, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und nach seinem Willen lebt. Bestimmt außerdem noch drei weitere Freistädte. Auf diese Weise wird verhindert, dass in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz geben wird, Unschuldige getötet werden und ihr euch des Mordes schuldig macht. Angenommen jedoch, jemand hasst einen anderen, überfällt ihn, schlägt ihn tot und flieht dann in eine dieser Freistädte. In diesem Fall sollen die führenden Männer seiner Heimatstadt ihn aus der Freistadt holen lassen und dem Bluträcher ausliefern, damit dieser ihn tötet. Mit einem Mörder dürft ihr kein Mitleid haben. Reinigt Israel von der Schuld des Mordes, damit es euch gut geht. Handelt gerecht. Versetzt keine Grenzsteine, mit denen eure Vorfahren ihren Erbbesitz in dem Land markiert haben, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Verurteilt niemanden wegen irgendeines Verbrechens, wenn es nur einen einzigen Zeugen dafür gibt. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll jede Sache entschieden werden. Wenn ein falscher Zeuge jemanden beschuldigt, ein Verbrechen begangen zu haben, sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit haben, zu den amtierenden Priestern und Richtern gehen. Die Richter sollen den Fall gründlich untersuchen. Stellt es sich dann heraus, dass der Kläger gelogen und den anderen bewusst falsch beschuldigt hat, soll dieser die Strafe erhalten, die er über den Angeklagten bringen wollte. Auf diese Weise beseitigt ihr das Böse in Israel. Alle anderen sollen es hören, damit sie abgeschreckt werden, selbst einmal etwas Ähnliches zu tun. Habt niemals Mitleid mit solchen Menschen, denn es gilt Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Kriegsgesetze. Wenn ihr gegen eure Feinde in den Krieg zieht und ihr euch einer großen Übermacht an Pferden und Streitwagen gegenüber seht, dann habt keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten hierher geführt hat, ist mit euch. Bevor ihr in den Kampf zieht, soll der Priester vor die Truppen treten und zu ihnen sprechen. Er soll sagen: Hört mir zu, ihr jungen Männer Israels. Habt keine Angst, wenn ihr heute in die Schlacht gegen eure Feinde zieht. Erschreckt nicht und verliert nicht den Mut. Geratet nicht in Panik vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er wird für euch gegen eure Feinde kämpfen und wird euch den Sieg geben. Dann sollen sich die Offiziere an die Truppen wenden und sagen: Hat jemand von euch gerade ein neues Haus gebaut, es aber noch nicht eingeweiht? Er soll nach Hause zurückkehren. Er könnte sonst im Kampf getötet werden und ein anderer würde dann sein Haus einweihen. Oder hat jemand gerade einen Weingarten gepflanzt, konnte aber noch keine Ernte einbringen? Er soll nach Hause zurückkehren. Er könnte sonst im Kampf sterben und ein anderer würde an seiner Stelle ernten. Hat sich jemand verlobt? Er soll nach Hause zurückkehren. Er könnte sonst im Kampf umkommen und ein anderer würde seine Verlobte heiraten. Und sie sollen weiter zu den Männern sagen: Fehlt jemandem von euch der Mut? Oder hat jemand von euch Angst? Dann soll er nach Hause zurückkehren. Sonst könnte er noch die anderen mit seiner Angst anstecken. Nachdem die Offiziere dies gesagt haben, sollen sie Heerführer über die einzelnen Truppen einsetzen. Zieht ihr gegen eine Stadt, um sie anzugreifen, dann macht den Bewohnern zunächst ein Friedensangebot. Wenn sie eure Bedingungen annehmen und euch die Tore öffnen, sollen alle Einwohner der Stadt Zwangsarbeit für euch leisten. Weigern sie sich jedoch, Frieden mit euch zu schließen und rüsten sich zum Kampf, dann sollt ihr die Stadt angreifen. Wenn der Herr, euer Gott, sie in eure Hand gibt, sollt ihr alle Männer der Stadt töten. Doch die Frauen und Kinder, das Vieh und die übrige Beute, die ihr in der Stadt findet, dürft ihr behalten. Diese Beute eurer Feinde, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, dürft ihr genießen. So sollt ihr bei Städten vorgehen, die weit von euch entfernt liegen, die also nicht zu den Städten der Völker eures Landes gehören. In den Städten der Völker, die der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt, dürft ihr niemanden am Leben lassen. Ihr sollt die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vernichten, wie der Herr, euer Gott, euch befohlen hat. Denn die Völker des Landes sollen euch nicht ihre verabscheuungswürdigen religiösen Bräuche lehren, die sie zu Ehren ihrer Götter ausgeführt haben, damit ihr euch dadurch nicht gegen den Herrn, euren Gott, versündigt. Müsst ihr eine Stadt lange belagern, um sie einzunehmen, sollt ihr keine Obstbäume fällen, sondern ihre Früchte essen. Legt keine Axt an sie, sie sind doch keine Feinde, die ihr angreifen müsst. Bäume, von denen ihr wisst, dass sie keine essbaren Früchte tragen, dürft ihr dagegen fällen. Fertigt euch daraus Belagerungsanlagen für die Stadt, mit der ihr Krieg führt, bis sie eingenommen ist. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus Markus Kapitel 8, die Verse 10 bis 38. Die Forderung der Pharisäer. Dann stieg er sofort zusammen mit seinen Gefährten in das Boot. So gelangte er in die Gegend von Dalmanuta. Da kamen die Pharisäer herbei und fingen an, mit ihm zu diskutieren. Sie forderten von ihm ein Wunderzeichen vom Himmel. Damit wollten sie ihn auf die Probe stellen. Da seufzte Jesus tief in seinem Inneren und sagte: Was für eine Generation ist das nur? Sie sucht ein Zeichen? Ich sage euch klar und deutlich: Auf gar keinen Fall wird dieser Generation ein Wunderzeichen gewährt werden. Er ließ sie einfach stehen und fuhr wieder auf die andere Seite des Sees zurück. Eine ernste Warnung. Seine Schüler hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nichts als einen einzigen Brotlaib dabei. Da gab Jesus ihnen diese Anweisung: Passt genau auf und nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Seine Schüler überlegten miteinander: Das sagt er, weil wir keine Brote dabei haben. Jesus bekam das mit und sagte: Was redet ihr darüber, dass ihr kein Brot dabei habt? Versteht ihr immer noch nicht? Begreift ihr überhaupt nicht? Sind eure Herzen völlig unempfänglich geworden? Ihr habt Augen und seht doch nichts. Ihr habt Ohren und hört doch nichts. Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote brach und unter die 5000 austeilte? Wie viele Körbe voll mit Brotstücken habt ihr da eingesammelt? Sie antworteten: 12. Und als ich die 7 Brote unter den 4000 verteilt habe, wie viele Körbe voll von Brotresten habt ihr am Ende noch mitgenommen? Darauf antworteten sie: 7. Da sagte Jesus zu ihnen: Begreift ihr es immer noch nicht? Der Blinde von Bethsaida. Dann kamen sie nach Bethsaida. Da brachten die Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn darum, ihn anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und geleitete ihn aus der Ortschaft hinaus. Dann spuckte er ihm auf die Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen wie Bäume, die hin und her gehen. Dann legte Jesus noch einmal seine Hände auf die Augen des Blinden. Da konnte er ganz deutlich sehen. Er war wieder gesund und sah alle Dinge völlig klar. Da schickte Jesus ihn zurück in sein Haus und sagte: Geh auf keinen Fall wieder in den Ort hinein. Du bist der Messias. Jesus und seine Gefährten zogen von dort weiter in die Ortschaften von Caesarea Philippi. Auf dem Weg dorthin fragte er seine Schüler: Was sagen die Menschen über mich? Für wen halten sie mich? Einige sagten: Sie halten dich für Johannes, der die Menschen untergetaucht hat, und andere für Elia, und wieder andere für einen der Propheten. Da fragte er sie noch einmal: Und was sagt ihr über mich? Petrus gab die Antwort: Du bist der Messias. Da forderte er sie eindringlich auf, das ja niemandem zu erzählen. Die erste Ankündigung: das bevorstehende Leiden von Jesus. Von diesem Zeitpunkt an erklärte Jesus ihnen: Der von Gott beauftragte Menschensohn muss sehr viel Leiden auf sich nehmen und von den Anführern des Volkes und von den obersten Priestern und von den Gesetzeslehrern entehrt und schließlich auch getötet werden. Und am dritten Tag wird er wieder zum Leben auferstehen. Diese Aussage machte er ganz frei heraus. Da nahm Petrus ihn beiseite und widersprach ihm. Doch Jesus drehte sich um, blickte auf seine Gefährten und wies Petrus zurecht mit den Worten, »Geh weg von mir, du Satan, denn du denkst nicht, wie es Gott gefällt, sondern hegst nur menschliche Gedanken.« Das wahre Leben. Dann rief er die Menschenmenge zu sich, zusammen mit seinen Schülern, und sagte, »Wenn einer mein Nachfolger werden will, dann muss er sich selbst an die hinterste Stelle setzen. Er muss sich sein eigenes Kreuz auf die Schulter laden und mir so nachfolgen. Denn wer sein eigenes Leben retten will, der wird es doch verlieren. Wer aber selbst sein eigenes Leben preisgibt wegen mir und für die gute Botschaft Gottes, der wird es bewahren. Denn welchen Nutzen hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert? Was kann ein Mensch als Pfand für sich selbst einsetzen? Wenn jemand sich wegen mir oder wegen meiner Worte vor dieser ehebrecherischen und sündigen Generation schämt, dann wird auch der Menschensohn sich von ihm abwenden, wenn er in dem herrlichen Glanz seines Vaters erscheinen wird, umgeben von den heiligen Engeln. Psalm 73 aus der Übersetzung Das Buch. Das Glück der Gottesnähe. Ein Gotteslied von Asaf. Wirklich, Gott ist gut zu denen, deren Herz aufrichtig ist. Doch ich wäre fast ausgeglitten. Nur wenig fehlte noch, da wäre ich ausgerutscht. Denn ich ärgerte mich über die Selbstherrlichen, als ich den Wohlstand der Gottesfeinde sah. Denn sie leiden keine Schmerzen, solange sie leben. Ihr Körper ist gesund und wohlgenährt. Die Mühsal der übrigen Menschheit kennen sie nicht und werden nicht geplagt wie die anderen. Deshalb schmücken sie ihren Hals mit Hochmut und in Gewalttat kleiden sie sich. Ihre Augen grinsen unter dem Fett hervor, ihr Herz quillt über vor hochmütigen Gedanken. Sie reden verächtlich und voller Bosheit, von oben herab drohen sie mit Unterdrückung. Ihr Maul reißen sie bis zum Himmel auf und ihre Worte haben freien Lauf auf der Erde. Darum läuft sein Volk ihnen auch nach, nimmt ihre Worte begierig auf wie Wasser. Dabei sagen sie, wie soll Gott denn davon erfahren? Kann der Höchste das überhaupt wissen? Wirklich, so sind sie die Gottesverächter. Sie machen sich stets ein schönes Leben und häufen sich immer mehr Reichtum an. Ach, umsonst habe ich mein Herz rein bewahrt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Ich hatte Schmerzen den ganzen Tag und jeder Morgen war wie eine Strafe für mich. Hätte ich beschlossen, ich will genauso werden wie sie, wirklich, dann wäre ich gegenüber allen deinen Kindern untreu gewesen. Da dachte ich nach, um das zu begreifen. Mühselig erschien es mir. So war es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und überlegte, wie ihr Lebensende sein wird. Ja, du hast sie auf glatten Grund geführt und ließest sie in Täuschungen hineinfallen. In einem bloßen Augenblick erfasst sie das Entsetzen. Sie werden zunichte und finden ein schreckliches Ende. Wie einen Traum beim Erwachen, Herr, so vergisst du ihr Schattenbild, wenn du dich erhebst. Als mein Herz verbittert war und mein Innerstes vor Schmerz durchbohrt, da war ich dumm und ohne Verstand. Wie ein Tier verhielt ich mich vor dir. Doch immer bleibe ich bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Nach deinem guten Plan leitest du mich und am Ende nimmst du mich voller Würde auf. Wer ist sonst für mich da im Himmel? Und wenn ich bei dir bin, verlange ich nach sonst nichts auf der Erde. Auch wenn mein Äußeres und mein Inneres verfällt, dann bist doch du, Gott, in Ewigkeit mein Fels und mein Gut, das bleibt. Ja, wirklich, die sich von dir entfernen, die kommen um. Du lässt zugrunde gehen alle, die dir gegenüber treulos handeln. Doch für mich, Gott nahe zu kommen, ist mein großes Gut. Beim Herrn, ja beim Herrn suche ich Schutz. Gern will ich erzählen von allem, was du tust. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche 12, Vers 10. Der Gottesfürchtige sorgt für das Wohl seiner Tiere, die Gottlosen aber sind herzlos. Das war der Bibeltext für heute. Die Losung steht in Psalm 51, Vers 17. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Und dazu aus 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.